Auch heute haben wir wieder einen Live-Gottesdienst. Dennoch wollen wir gerne die Predigt bei YouTube einstellen und Ihnen zur Verfügung stellen. Ich möchte gerne mit uns vorher beten. Herr, so langsam haben wir uns gewöhnt, dass wir Predigten am Handy sehen oder am Computer. Herr, und doch tun wir es jedes Mal mit dem Wunsch, dass du die Brücke schlägst. Durch deinen Geist, dass dein Wort wirklich bei uns ankommt. So bitten wir dich auch heute, Herr. Leg du uns das ans Herz, was dir am Herzen liegt. Amen. Ich möchte heute von einem Jünger Jesu erzählen. Einem Menschen, den Jesus selbst gesehen hat, berufen hat, erwählt hat, sogar in den engsten Kreis seiner 12 zu kommen. Ein Jünger Jesu, der so wie alle anderen auch alles zurückgelassen hat, alles verlassen hat, um Jesus nachzufolgen. Einer, der dieses Privileg hatte, mit Jesus zu leben, mit ihm zu gehen, ganz nah mit ihm verbunden zu sein. Also ein Mensch aus unserer Sicht vielleicht, der beneidenswert ist, in den Jesus sein Vertrauen gesetzt hat und der ihn am Ende dann doch verrät, der ihn ausliefert, der eine Situation schafft, wo Jesus verhaftet werden kann. Wie kann das sein, dass jemand, der 3 Jahre lang, Tag und Nacht, irgendwie mit Jesus doch sehr eng verbunden ist, ihn am Ende verrät? Judas war enttäuscht von Jesus, davon müssen wir ausgehen. Nicht irgendwie oberflächlich, wie man sich mal wundern kann über jemanden, sondern Judas hat vieles verlassen, er hat seine Hoffnungen in Jesus gesetzt, er war ein Mann, der etwas verändert haben wollte in dieser Welt und Jesus blieb hinter seinen Erwartungen zurück. Das, was Jesus da gelehrt hat und was ihm passieren sollte, was er hier anfing anzukündigen, das passte alles nicht in seine Erwartungen hinein. Dafür hatte er doch nicht alles aufgegeben. Judas litt darunter, dass Gottes Macht so unsichtbar ist. Er versteht es nicht, dass Jesus sich jetzt nicht einfach durchsetzt und seine Macht zeigt. Jetzt hat er noch gesagt, er würde sterben, dann wäre doch alles umsonst gewesen. Judas ist enttäuscht von Jesus und er geht auf innere Distanz. Seine Verbindung zu Jesus innerlich wird immer dünner. Äußerlich ist er noch da, innerlich rebelliert er. Und Judas spricht mit niemandem, er teilt sich niemandem mit, spricht nicht über seine Zweifel, über seine Enttäuschung, mit Jesus nicht, mit den anderen Jüngern nicht. Er wählt die innere Isolation, den inneren Rückzug. Äußerlich ist er noch da, innerlich ist er schon weg. Solche Situationen nutzt gerne der Teufel. Er geht umher wie ein Löwe, der Tiere reißen will. Und wenn ein Tier sich von der Herde entfernt hat, hat er oft leichtes Spiel. Judas wird nicht der Letzte sein, der an Jesus geglaubt hat, der mit ihm gelebt hat und der von ihm enttäuscht ist. Er wird auch nicht der Letzte sein, der sich dann von Jesus entfernt. Viele Menschen, vermutlich alle Menschen, haben ein Bild von Gott, haben Erwartungen an ihn. Und wenn Gott die Erwartung nicht erfüllt, gibt es immer 2 Möglichkeiten. Entweder man gibt sein Bild von Gott auf und revidiert es und fragt, wie ist denn Gott jetzt wirklich? Oder man gibt Gott auf und entfernt sich von ihm. Erst innerlich, dann äußerlich, am Ende verrät man ihn. Wer es nicht wie Judas machen möchte, der nimmt seine Gefühle und Zweifel und Enttäuschung ernst. Der sucht Gespräche ganz am Anfang, der betet offen, der öffnet sich anderen, der teilt das, was er nicht versteht, mit anderen, der spürt, wenn er innerlich in die Resignation geht und in die Isolation geht. Er passt auf sich auf, dass er mit Jesus verbunden bleibt. Judas war ein Jünger Jesu, das ist keine Frage. Aber er hat verbissen, an seiner Wahrheit, an seiner Vorstellung festgehalten, hat sich immer mehr zurückgezogen, hat sich stolz über die anderen erhoben. Keiner sieht, was er sieht, keiner versteht ihn, keiner sieht, dass Jesus so, wenn er so weitermacht, ins Verderben geht und sie alle mitziehen wird. Judas hat nicht zurückgefunden, innerlich nicht und äußerlich nicht. Satan fuhr in ihn, schreibt Lukas in Kapitel 22. Wer ist das? Satan? Satan ist ein gefallener Engel, ein Engel, der bewusst sich gegen Gott entschieden hat, der alles zerstören will, was Gott aufgebaut hat oder aufbauen will, an Leben, an Liebe, an Gerechtigkeit, an seiner Herrschaft. Satan ist ein anderes Wort für den Teufel. Er will Gott seine Herrschaft strittig machen. Er will alles, jeden und jede, wenn es irgend geht, aus Gottes Herrschaft herausziehen. Und dazu betrügt er, lügt er, führt er hinters Licht. Er wird zum Schauspieler, er verstellt sich. Er versucht, Menschen in sein Spiel einzubinden und sie merken gar nicht, wer ihr Herr geworden ist oder dass sie gerade der Sache Jesu oder Jesus selbst schaden. Eine hervorragende Technik ist, vom Satan Spaltung herbeizuführen, Streit zwischen Christen, Menschen zu isolieren. Auch unsere Hoffnungen, die wir haben, unsere Erwartungen an Gott, an Jesus und auch unsere Enttäuschungen im Leben oder wo wir Gott nicht mehr verstehen können, Einfallstore des Teufels werden. Der Teufel ist wie ein Arzt, der uns genau untersucht, der merkt, wo wir krank sind und der da anfasst und uns kränker macht. Judas wollte ganz sicher nicht dem Teufel dienen. Er hat es vermutlich aus seiner Sicht immer nur gut gemeint. Den Teufel schert das nicht. Er nimmt, wen er kriegen kann. Mal ganz abgesehen vom Teufel, mal ganz menschlich gefragt, warum macht Judas das? Was hat er davon? Was verspricht er sich? Ist es Rache? Rache für was? Für seine Enttäuschung? Will er Jesus vorführen und zeigen, wie machtlos er ist? Oder genau andersrum, will er Jesus in eine Situation bringen, wo er endlich mal seine Macht zeigt? Oder ging es ihm ums Geld? Bei Matthäus lesen wir Kapitel 26. Judas ging zu den hohen Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich ihn an euch ausliefere? Und sie vereinbarten mit ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er eine günstige Gelegenheit, ihn auszuliefern. 30 Silberstücke. Das ist eine Summe, wie man damals sie bezahlt hat für einen günstigen Sklaven. Für den Sklaven viel Geld. Er hätte sich für 30 Silberstücke freikaufen können. Aber es war nicht mehr damals als ein durchschnittliches Monatsgehalt. Sollte ein Jünger Jesu, der einmal alles verlassen hat, Jesus wirklich für 30 Silberstücke verraten? Mir scheint das zu wenig als Motiv. Wollte Judas irgendwie ein gutes Ansehen haben? Wollte er irgendwie raus aus der Jüngerschaft und ein gutes Ansehen jetzt haben bei den oberen Juden, bei den Priestern? Oder wollte er einfach seine Haut retten, wenn der Weg also nun bedeutet, dass Jesus leidet und wir mit ihm leiden müssen, dann mache ich da nicht mit? Wollte aussteigen, seine Haut retten? Ich weiß es nicht, was seine Motive waren. Oder wollte er, was viele heute annehmen, eigentlich nur irgendwie das Beste, hat es gar nicht böse gemeint? Dass endlich sich die Wahrheit durchsetzt? Dass er vielleicht sogar in die Opposition gehen muss? Sozusagen eine Feindschaft gegen Jesus aufbauen muss für Jesus, damit er endlich seine Macht zeigt, damit die Dinge sich endlich zum Guten bewegen. Und wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, wenn ich einer der 12 gewesen wäre, hätte ich auch Judas werden können? Oder du? Ein vertrauter Jünger zu sein, offenbar, schützt das noch nicht oder schließt es nicht aus, dass auch der Teufel einmal gebrauchen kann. Ich lese weiter bei Matthäus 26. Am Abend saß Jesus mit den 12 bei Tisch und während sie aßen, sagte er, ich weiß es, ich sage es euch, Einer von euch wird mich ausliefern. Und sie wurden alle sehr traurig und begannen, einer nach dem anderen zu fragen: Bin ich es etwa, Herr? Keiner der Jünger ist weit weg von Jesus. Jeder weiß um seine eigene Versuchlichkeit, seine Schwächen und seine blinden Flecken. Und dass er vielleicht auch in der Lage wäre, sich zum Feind zu machen, um scheinbar Gutes zu bewegen. Keiner schließt es aus, dass er gemeint ist. Bin ich es, Herr? Über Judas kann man immer so und so nachdenken. Einerseits kann man ihn verfluchen und ihm den Teufel an den Hals wünschen, diesem Verräter. Oder man fragt, bin ich es, Herr? Könnte mir das auch passieren? Bin ich noch bei dir? Jesus antwortete, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich ausliefern. Alle haben irgendwie aus einer Schüssel gegessen und das Brot da hineingetaucht. Einer derer, mit denen ich hier am Tisch sitze, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, sagt Jesus, wie es schon die Propheten über ihn geschrieben haben, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird. Es wäre besser, er wäre nicht geboren, dieser Mensch. Also der, der mich verraten wird, der wird Furchtbares leiden. Der wird sich wünschen, nie geboren zu sein. Es wird ihn zerreißen. Da fragte Judas ihn, bin ich es etwa, Rabbi? Und Jesus sagte ihm, du bist es. Was ist das denn für ein Dialog? Kann man sich das vorstellen am Tisch, offen vor allen anderen? So ein kleiner Informationsaustausch? War das hier ein Rätselraten? Einer von euch wird mich verraten, bin ich es? Ja, Judas, du bist es. Gib mir doch mal den Salat rüber. Nee, was hier gelaufen ist, das ist etwas sehr Persönliches. Es muss eine ganz andere Qualität gehabt haben. Nicht öffentlich. Kein Informationsaustausch, kein Rätselraten. Weißt du wirklich, was du tust, Judas? So würde ich das übersetzen. Ja, du bist es, der auf dem Weg ist, mich zu verraten. Pass auf dich auf, kehre um. Judas gehört nicht mehr zu ihnen. Mit den letzten Bissen im Mund verlässt er den Tisch, verlässt den Raum mit Jesus, er geht vor die Tür, er wird nicht zurückkehren. Er hat einen Schlussstrich hinter diese Gemeinschaft gesetzt. Und ich glaube nicht, dass es Judas dabei gut ging. Er fühlte sich irgendwie gezwungen zu handeln. Ich glaube, er hatte Angst vor dem, was er jetzt tun musste, könnte ich mir vorstellen. Angst vor dem, was geschehen musste. Ein verzweifelter Jünger, der Jesus den Rücken gekehrt hat und der vielleicht noch in diesem Moment denkt, ich muss so handeln, das muss jetzt sein, so geht das nicht weiter. Der immer noch die Hoffnung hatte, vielleicht dadurch noch Gutes zu bewirken. Die Juden hätten doch sicherlich ganz schnell Jesus verhaften können. Er hat sich ja nicht versteckt. Sie hatten ihre Spitzel vermutlich in der Stadt. Aber was sie brauchten, war eine Situation, wo keine Zeugen dabei waren. Eine solche Situation sollte Judas ihnen helfen herzustellen, ihn auszuliefern. Eine Situation, wo nur er und seine Jünger da waren. Ich lese weiter Matthäus 26 ab Vers 47. Und während Jesus in der Nacht im Garten Gethsemane noch mit seinen Jüngern redete, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Knüppeln im Auftrag der hohen Priester und der Ältesten des Volkes. Der ihn aber auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet, den ich küssen werde. Der ist es. Den nehmt fest. Und sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sagte ihm, Freund, dazu bist du gekommen? Da kamen sie auf ihn zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Die Tempelpolizei oder die jüdischen Soldaten hier, sie kannten Jesus nicht. Sie mussten einen Tipp haben. Für sie sah jeder dieser 12 Leute gleich aus. Jesus hatte keinen Heiligenschein oder hat nicht besonders gestrahlt oder so etwas. 12 Männer im Park, im Garten Gethsemane, alle sahen müde aus, als hätten sie gerade geschlafen. Sie brauchten ein Zeichen, ein Kuss war das Zeichen. Ein Zeichen der Liebe, eine zärtliche Geste, wird missbraucht zum Verrat, wird zum Bösen eingesetzt. Heimlich. Judas kommt ja nicht und zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, der ist es, den müsst ihr jetzt verhaften. Er konnte sich verstecken hinter seinem Kuss. Er hätte den Jüngern später erzählen können, ich habe mich doch ganz normal verhalten, so wie immer. Ich habe ihn gegrüßt, ich habe ihm einen Kuss gegeben. Das Zeichen sollten seine neuen Verbündeten sehen und nicht die Jünger. Es reicht, wenn sie es verstehen. Die Form ist gewahrt. Nicht jeder, der einen grüßt oder küsst, meint es gut mit einem. Kann auch sein, dass jemand freundlich auf einen zukommt, hat ein Messer in der Tasche. Ich glaube, dass es Judas immer noch nicht gut ging damit, dass er sich schämte. Er steht nicht zu dem, was er tut. Er macht es nicht öffentlich, immer noch nicht. Und Jesus nennt ihn Freund. Wie ist der Satz zu verstehen? Mein Freund, was hast du mich enttäuscht? Dazu bist du gekommen? Oder schützt Jesus sogar hier seinen Verräter? Schützt er ihn? Stellt er ihn nicht bloß und nennt ihn mein Freund? Vielleicht denkt Jesus, er weiß doch nicht, was er tut. Vater, vergib ihm, er weiß doch nicht, was er tut. Jesus wird verhaftet und Judas stürzt in das dunkelste Loch, das man sich vorstellen kann. Eine tiefe Verzweiflung. Was hat er bloß getan? Was werden sie jetzt mit Jesus tun? Sie werden ihn den Römern ausliefern. Die werden ihn foltern, die Römer foltern. Was wird mein Herr, was wird Jesus, was wird er jetzt leiden? Es zerreißt Judas. Er hält es nicht aus. Vorher war er enttäuscht von Jesus, jetzt ist er total verzweifelt über sich selbst. Sie werden ihn umbringen, das wusste ich doch. Matthäus 27, ab Vers 3. Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberstücke den hohen Priestern und Ältesten zurück. Und er sagte, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich ausgeliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Da warf er die Silberstücke in den Tempel, machte sich davon und ging. Und er hängte sich. Die hohen Priester aber nahmen die Silberstücke und sagten, es ist nicht erlaubt, sie zum Tempelschatz zu legen, weil es Blutgeld ist. Sie beschlossen davon, den Töpferacker zu kaufen, als Begräbnisstätte für die Fremden. Dürfen wir als Christen mit Judas mitfühlen, Mitgefühl haben? Darf Judas uns leid tun? Judas weint. Er kriegt keine Luft mehr. Er erlebt einen Albtraum. Er will sich selbst verletzen, er hält es nicht mehr aus. Das Leid, diese innere Zerrissenheit muss er äußerlich zeigen. Seine Reue ist echt. Nur wenige erleben vielleicht diese Zerrissenheit, die Judas erlebt. Er hat das Schlimmste getan, was man sich vorstellen kann. Er war der schlimmste Sünder. Ach, wäre er doch nie geboren. Ach, hätte er doch Jesus nie kennengelernt. Was für eine schreckliche Situation. Und Judas hat immer noch niemanden, sucht sich niemanden, mit dem er spricht. Die einzigen, die ohnehin Bescheid wissen, das sind die hohen Priester. Da geht er hin, er beichtet sozusagen, er sagt ihnen, dass es ein Fehler war, dass es Sünde war, dass ein unschuldiger Mensch sterben wird. Unschuldiges Blut wird hier vergossen. Er wirft ihnen das Geld hin, er will nichts von ihnen haben. Und sie wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Sieh zu, wie du damit fertig wirst, mit deiner Schuld. Er hat ausgedient. Dieser Mann ist unschuldig. Judas ist der einzige Mittäter der Kreuzigung Jesu, der es als einen Justizmord erkennt und bekennt. Er ist der einzige, der seine Schuld öffentlich bekennt vor anderen Menschen. Er ist der einzige, der Buße tut, der umkehren möchte, der es gerne rückgängig machen würde, jetzt wo es nicht mehr geht. Von keinem anderen wird das gesagt, von keinem Priester, auch von keinem Jünger, von keinem, der da irgendwie an der Kreuzigung beteiligt ist, dass es irgendeinem leid tut, dass irgendeiner Reue zeigt, Buße tut, außer Judas. Und er nennt keine mildernden Umstände, er entschuldigt sich nicht. Er vollzieht die Strafe an sich selbst und er hängt sich selbst. Judas, ein Jünger Jesu, erhängt sich. Einer, den Jesus gerufen hat, dem Jesus Vertrauen geschenkt hat, in den Jesus viel investiert hat. Judas hat viel mit uns zu tun, glaube ich. Mindestens indem er uns Fragen stellt, wie wir in unserem Leben mit Enttäuschungen und Schuld umgehen. Was machen wir, wenn wir enttäuscht sind von Gott und ihn nicht mehr verstehen? Oder wo ziehen wir uns zurück, innerlich, und grüßen noch freundlich und tun so, als wären wir noch Teil der Gemeinschaft, und innerlich sind wir schon emigriert, verärgert, enttäuscht? Wo machen wir uns anderen zum Feind und meinen damit auch noch Gutes zu bewirken? Wie gehen wir mit unserer Schuld um, wenn sie uns zu zerreißen droht, wir uns schämen, nicht rückgängig machen können? Wie gehen wir mit Schuldigern um? Wären wir bereit, mit ihnen zu sprechen, für sie da zu sein, barmherzig zu sein? Gibt es noch Hoffnung für Judas? Ist Judas nun verloren? Wer möchte das beurteilen? Wer möchte jetzt das Urteil sprechen? Wer möchte sagen, ich bin es, Herr, ich bin es auf jeden Fall, der immer das Richtige tut. Ich werfe den ersten Stein. Judas hat es verdient. Jesus hat noch am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An wen dachte er da? Nur an die, die gerade den Hammer geschwungen hatten? Nur an die, die gerade gerufen hatten, kreuzige ihn? Nur an die, die ihn ausgepeitscht hatten? Was hätten wir davon? Wir waren ja auch nicht dabei. Was hätte Judas davon? Wir waren noch nicht da, Judas war nicht mehr da. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Rolf Wischnat, der Theologe, schreibt, dieser Selbstmörder weiß nicht, dass an diesem Tag ein anderer für ihn und seine Schuld sterben wird. Judas kann das Leiden, den Tod Jesu nicht umkehren, nicht aufhalten. Er kann nicht verhindern, dass Jesus auch für ihn stirbt. Vielleicht kommt Widerstand auf. Einer muss doch schuld sein. Einer muss doch gestraft werden. Das kann doch nicht sein, dass Jesus das widerfährt und einer muss nicht dafür büßen. Kann das sein, dass Judas nun auch noch gerettet ist, dass ihm vergeben wird? Einer ist gestorben. Und das ist Jesus. Er hat alle Ungerechtigkeit getragen für die, die an ihn glauben, die seine Gnade wollen. In einer Kirche, einer Wallfahrtskirche in Frankreich, die ich nicht kenne, ich habe das nur gelesen, in Saint-Marie-Madeleine in Frankreich, da soll eine Säule sein in der Kirche, oben ein Kapitell. Und da ist Judas abgebildet als Erhängter. Und direkt daneben ist ein Bild, wo der Auferstandene Judas auf die Schulter nimmt, wie ein Hirte ein Schaf und Judas nach Hause trägt. Helmut Thielicke, er hat es einmal so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, Jesus ist nicht wegen Judas gestorben, er ist für Judas gestorben. Das können wir auch für uns sagen. Schuldig sind wir auch. Aber Jesus ist nicht wegen uns gestorben, er ist für uns gestorben. Amen. Ich möchte beten. Herr, tatsächlich war mir diese Beschäftigung mit Judas neu. Und ich habe zu denen gehört, die dachten, das kann doch nicht sein, dass Judas gerettet wird. Herr, und doch ist dieser Mann, in den du so viel investiert hast, ein Zeichen dafür, dass es nie zu spät ist, dass du vergibst, dass du rettest. Ich glaube das, Herr, dass wenn wir in tiefster Schuld sind, die uns zerreißen mag, und wir kommen zu dir, und wir bereuen die Schuld, dann vergibst du. Herr, so danke ich dir jetzt für mich und für alle, die dies gerade hören und sehen. Hab Dank, Herr, dass du auch für meine Schuld gestorben bist und ich gerettet bin. Amen. Ihnen einen guten Sonntag noch oder wann immer Sie diese Predigt gesehen haben.